Mörderische Heimat Extra wird präsentiert von EBB, House of Engineering, wo traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation trifft.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Extra eures Lieblingspodcasts Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region. Ich sitze nicht alleine hier, ich habe natürlich meine zwei Lieblingsmitpodcaster dabei. Auf der einen Seite Lisa Cardinale.
Hello.
Und natürlich Zeno Diegelmann.
Das ist immer schön, dass du sagst, Lieblingspodcast. Wie anmaßend sind wir? Aber es ist, ich finde es großartig.
Ist ja nur eine Mutmaßung. Es könnte sein, wenn jemand unser Extra hört, dann mag er unseren Podcast auf jeden Fall. Ihr hört nicht nur die Fälle, sondern hört auch die Extras dazwischen nach der jeweiligen Staffel. Eine Staffel liegt hinter uns. Thüringen haben wir geschafft. Thüringen liegt hinter uns. Eine tolle Staffel, oder Lisa?
Auf jeden Fall. Lass uns doch einfach nochmal einen ganz kleinen Abriss geben. Was hatten wir für Folgen? Ja. Worum gehen es ganz kurz, damit wir euch gerade
Stimmt, das waren ja dann doch immer sechs Stück und da muss man sich manchmal auch so wieder ins Gedächtnis rufen, ne? Was das so war. Das sind ja nur ganz kurze Gedanken vielleicht dazu, dann hat man es gleich wieder vor seinem inneren Auge. Ne?
Genau.
Es ging ja auch los direkt mit der Folge 49, ne?
Genau, die Crash Girls. Unsere Startepisode der Thüringen-Staffel, in der zwei Teenagerinnen zuerst einen Mann in Erfurt vergiften wollen, dann mit einem Messer attackieren, um schließlich mit seinem Auto nach Dortmund zu fahren und dort absolutes Chaos anrichten.
Ja, ja, das war eine ganz irre Folge. Mhm. Dann bei der Folge darauf, das war die Folge 50, Mord an Ärztin. Da lässt sich festhalten, wie toll der Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern ist, denn hier hat uns jemand von euch darauf hingewiesen, dass der damals 29-jährige Täter, der 2006 die Ärztin Kerstin R. in ihrem Auto entführte und später mit ihrer eigenen Goldkette erdrosselte, mittlerweile gar nicht mehr lebt. Und das stimmt tatsächlich.
Ne? Ja, das war der Mann, der im Anschluss noch 4 Tage mit dem Mercedes des Opfers Spritztouren durchs Eisfeld unternahm und dann ein Bekannter der Polizei einen Tipp gab. Das war der, oder?
Ja, ja, genau, das war das. Ne? Ja. Genau, Marco W.
Ja, stimmt.
So hieß der Täter, der hatte damals lebenslänglich bekommen und hätte nach 15 Jahren erstmals einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen können. Er saß auch 10 Jahre in der JVA Gräfentonna und hat sich dann aber das Leben genommen. Hm. Er hat sich aus Kleidungsstücken einen Strick geknüpft und sich damit in seiner Zelle erhängt. Das ist jetzt das Update, was wir noch da hinterher schicken können.
Ja, danach kam schon Folge 51, der Mann aus dem Park. Der Mord an der 10-jährigen Stefanie Drews aus Weimar. Der Fall, bei dem der Täter Hans-Joachim G. 27 Jahre nach seiner Tat noch geschnappt wurde.
Genau, das war auch irre mit diesem ganzen, mit dieser Zeitschleife da hinten dran, dass das dann noch möglich war. Ne?
Ja. Ja, ja. Ja, dann folgt schon Folge 52, die tödliche Skatrunde. Die tödliche Skatrunde in Gera mit den Ermittlern, die den Tätern mit Hilfe von Camembert und Vita-Cola dann zum Reden brachten.
Eine irre Story. Ne? Eine wirklich irre Story. Eine Geschichte, die viele von euch bewegt hat, war unsere Folge 53, Das Böse in mir. Da ging es um den Mord an der 6-jährigen Jessica Popp aus Metzels in der Rhön. Ganz tragische Familiengeschichte, zu der wir eben von euch viele Rückmeldungen bekommen haben. Das hat sehr viele Hörerinnen und Hörer bewegt.
Da gab es sehr viel Feedback. Übrigens, Feedback gab es auch zur Folge 54, besonders von denen, die direkt reingehört, damit sie erschienen ist. Denn nicht jeder hat es bemerkt, denn mittlerweile ist es ausgetauscht, aber da sind ein paar Outtakes reingerutscht, Zeno. Was ist da passiert?
Ja, wie konnte das passieren, frage ich mich. Ja, tatsächlich, wir sammeln immer mal so ein paar Outtakes, wenn wir hier bei den Aufnahmen sitzen und uns geht irgendwas schief. Das sammeln wir für uns, das sammeln wir vielleicht auch mal, um es irgendwie euch zugänglich zu machen. Und da hatte ich tatsächlich einen Outtake hinten dran geschnitten, ganz weit hinten dran an diese Folge. Und die ist durch welche Gründe auch immer mit hochgeladen worden. Und dann hatte Lisa und ich, hatten wir dann noch einen kleinen Cameo-Auftritt sozusagen.
Es war, oh Gott, es war mir vielleicht schon ein bisschen unangenehm. Vor allem an diesem Tag, ich erinnere mich noch so sehr an diese Aufnahme, weil es, ich weiß nicht, wir waren einfach so durch. Also ich war auf jeden Fall so durch an dem Tag. Mein Kopf war so voll, dass er schon wieder leer war. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, nach müde kommt doof. Und es war irgendwie alles so, oh, es war so anstrengend. Und wir mussten einfach die ganze Zeit wegen nichts Besonderem lachen. Es war furchtbar.
Ja, aber zum Glück haben sie ja auch die Hörerinnen und Hörer, die es gehört haben, haben sehr gut darauf reagiert. Vielen Dank dafür. Wir haben es dann trotzdem mal rausgenommen.
Es war so aber, wieder das versteckte Lied am Ende nochmal oder sowas. 10 Minuten nichts und dann kommt plötzlich nochmal, kam dir plötzlich.
Der Hidden Track von Mörderischer Heimat.
Ja, leider nicht mehr zu hören.
Nee. Ja. Wenn ihr es rückwärts abgespielt habt, war es auch eine dämonische Botschaft, die wir gesendet haben.
Ja, ich hatte Zeno irgendwann mal darum gebeten, weil er ja die Podcast-Folgen schneidet, eben die Sachen mal zur Seite zu legen, weil ich da gerne ein bisschen was auch noch zeigen wollte bei Social Media. Und ich denke, ein kleiner Part von diesem Outtake, den bis jetzt nur offensichtlich ausgewählte Leute gehört haben, wird es auch nochmal bei uns auf Social Media dann geben.
Das könnte passieren.
Nicht komplett, aber einen kleinen.
Für alle, die es nicht gehört haben, da seht ihr wieder, ihr solltet rechtzeitig diese Folgen runterladen und hören. Dann bekommt ihr manchmal noch ein kleines Goodie dazu.
Ja, wie bei den Marvel-Filmen eigentlich, ne? So nach dem Abspann ganz am Ende, wenn man dann noch im Kino sitzen hat, dann kommt noch mal so ein kleines Extra.
Gut, da muss man aber nicht 10 Minuten nichts anschauen. Oder auch hier muss man nicht am Ende warten. Hier kommt Professor Schmelz noch mal mit dir, Lisa, auch noch mal zu Wort.
Da gibt's später auch noch was zu.
Podcast. Also muss man auch nicht 10 Minuten warten und nichts hören. Hören ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich bin ja auch der Herr der Zahlen. Und ich kann sagen, dass wir mittlerweile eine magische Grenze erreicht haben. Ich sage immer, es sind so viele Hörer und so viele Hörer. Jetzt haben wir tatsächlich zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung des Extras knapp über 2,5 Millionen Hörerinnen und Hörer.
Wahnsinn, ne?
2,5 Millionen. Gerade auch die letzte Staffel Thüringen. Großer Erfolg. Also das funktioniert, unser neues Konzept.
Mensch, das freut mich und beruhigt mich und macht mich wirklich happy, wenn ich das höre. Das ist super. Das war ja nur so ein Gedanke von uns. Und wir wussten auch nicht, ob das so wirklich gut funktionieren wird mit dieser Bundesland-Staffel-Auflistung. Aber dass es so toll ankommt. Also ganz, ganz großes Dankeschön an alle.
Ja. Als kleines Bonbon können wir jetzt auch nochmal verkünden, wir haben es glaube ich auch schon mal getan, dass die Escape-Räume, also unser Mörderischer Heimat Escape Room in Fulda in der Rabanusstraße bei den Schlüsselerlebnisräumen jetzt auch geöffnet hat. Kommt vorbei, wenn ihr uns retten, wenn ihr uns helfen wollt in diesem Raum, denn wir werden auch zumindest akustisch dabei sein. Ganz nicht weit entfernt von euch, ebenso wie deine Nachbarn. Übrigens.
Lisa, genau. That's your part.
Ja, ich habe schon seit einiger Zeit diesen Gedanken, dass ich unsere Community gerne noch ein bisschen mehr mit einbinden möchte. Denn ich finde, dass über die Jahre echt sowas Tolles entstanden. Eben eine große Community, die uns auch so herzlich unterstützt. Ihr beantwortet unsere Fragen, wir beantworten eure Fragen. Es ist einfach großartig, auch die Live-Shows und wie viele Leute da kommen. Und ich finde, ihr habt einen Namen verdient. Also ihr Zuhörenden da draußen. Ich finde, ihr seid unsere Nachbarschaft. Also wir sind alle irgendwie eine kleine Nachbarschaft, unsere Nachbarn geworden. Denn ich meine, der Podcast hat angefangen in eurer Nachbarschaft, in eurer Heimat und kamen auch damals schon viele Zuschriften und Kommentare, so, wow, das ist hier, ne, irgendwie, es waren vielleicht meine Nachbarn, das war hier alles um die Ecke und so und
ich finde es eine ganz tolle Idee. Ich war am Anfang kritisch, muss ich sagen, weil ich habe mir gesagt, wenn, dann muss es irgendwie passen, es darf nicht sowas Aufgesetztes sein, aber es passt ja wirklich zu unserem Titel Mörderische Heimat, es hat ja auch immer sowas mit Fällen aus der Nachbarschaft zu tun, eben dadurch, dass wir das Brennglas da so ein bisschen drauflegen. Und das hast du schön gesagt, dass wir ja alle irgendwie so ein bisschen in der gleichen Straße wohnen. Und deswegen finde ich diesen Begriff der Nachbarschaft und der Nachbarn irgendwie ganz, ganz interessant.
Ja, finde ich auch. Ich finde es ja auch immer so, dass wenn irgendwo ein Mord geschieht, die Nachbarn überleben ja immer. Das heißt, das sind ja immer die man dann immer in Fernsehinterviews sieht, der Nachbar.
Ja, der war immer ganz nett. Das sind immer diese Nachbarn.
Ne? Eben, die Nachbarn sind oft sehr aufmerksam, unterstützen auch bei der Aufklärung der Fälle, genauso wie eben jetzt auch hier wieder die Nachricht kam. Von einem Nachbarn.
Richtig, richtig, genau, zu dem Fall mit der erdrosselten Ärztin. Ja, das kam von einem Nachbarn sozusagen, das ist richtig. Deswegen finde ich das ganz gut und lass uns das gerne in der folgenden Staffel auch einführen. Und da sind wir auch dann schon in der kommenden Staffel. Wir werfen den Blick mal voraus, denn wir haben natürlich ein neues Bundesland im Fokus. Und wir geben das ja immer gerne in dieser Mörderischen Heimat-Extra-Episode bekannt. Und heute, finde ich, sollte das mal der Shaggy machen.
Ja, auch das geben wir diesmal bekannt. Das ist ein wunderbares Bundesland, ein Bundesland, in dem ich auch lange ein Zimmer hatte. Das kann ich
schon mal ein verraten. Zimmer. Vielleicht werde Nur ich, ein Zimmer.
Ja, ein Zimmer, vielleicht werde ich es ja auch mal verraten in der passenden Folge auch. Es ist ein wunderbares Bundesland, Rheinland-Pfalz.
Wir gehen nach Rheinland-Pfalz und schauen uns dort 6 Fälle aus diesem Bundesland an. Wir haben schon ein bisschen da ein Auge drauf geworfen und haben, glaube ich, 6 Fälle im Blick, die wir euch gerne vorstellen möchten.
Und schreibt uns auch gerne hier wieder unter den Post bei Instagram und Facebook, wie ihr das findet, dass wir jetzt hier sind. Und vielleicht kommt jemand von hier, schreibt das Dach Scammer rein.
Von hier
und
aus Rheinland-Pfalz
in dem Moment. Von hier aus Rheinland-Pfalz, genau. Wer kommt aus Rheinland-Pfalz? Und was haltet ihr von der Idee mit der Nachbarschaft, dass wir euch jetzt so nennen?
Genau. Wir wissen auf jeden Fall, dass auch viele Hörerinnen und Hörer aus Rheinland-Pfalz zu den Live-Shows kommen werden. Allerdings haben es ja auch schon angekündigt, die beiden Live-Shows sind ausverkauft. Was machen wir da?
Tja, da haben wir lange überlegt, was machen wir? Wir sind ja immer froh, wenn diese Shows ausverkauft sind, haben jedes Mal irgendwie wieder kalte Füße, dann einen neuen Termin rauszugeben. Aber ihr seid ja wahnsinnig treue Hörerschaft und dann auch Gäste. Deswegen, und das geben wir jetzt auch exklusiv bekannt, werden wir noch einen weiteren Zusatztermin droppen. Und das ist dann der 5. Januar, Sonntag, der 5. Januar 2025, ist dann der 3. Live-Show-Termin. Ab jetzt gibt es Karten, schaut rein und ihr könnt euch nicht beschweren, wenn es wieder ausverkauft ist. Wir haben euch gewarnt. Ja. Das ist die letzte Chance, um für 2025 bei unseren Live-Shows im Januar noch dabei sein zu können, am 5. Januar.
Es gibt wann ist das?
Am 5. Januar um 20 Uhr geht's, glaube ich, los immer. Und Karten findet ihr überall, unter anderem auch bei www.kreuz.com. Ne?
Genau, online Kreuz. Oder in jedem Ticket-Service-Center, wo man Tickets kaufen kann. Bei Reservex gibt's die Tickets. Solltet euch schnell eindecken, denn im letzten Jahr hatten wir das auch im Extra angekündigt. Und ich glaube, es hat keinen Monat gedauert, da waren die Tickets weg.
Deswegen sage ich, also diesmal gibt's keine Entschuldigung mehr, dass wir dann wieder ab Dezember, wenn alle ihre Weihnachtsgeschenke suchen, angeschrieben werden und wir gefragt werden, habt ihr nicht noch Tickets? Hört auf damit.
Ist das kauft euch rechtzeitig die Tickets. Ein Nachbarschaftstreffen, was wir dann haben?
Ein bisschen ist das schon so. Ne? Ja.
Ja. Gibt's aber keine Nachbarwache, wie es vielleicht geben soll, keine private
Neighborhood Watch.
Aber jemand, der auch in unserer Nachbarschaft wohnt und damit verabschieden wir uns schon fast gleich, ist der Professor Schmelz. Gerhard Schmelz, das ist auch ein gern gesehener Gast. Lisa, auch du bist ein gern gesehener Gast beim Herrn Schmelz.
Genau. Und zwar war ich wieder bei ihm und habe eure Fragen beantworten lassen, die wir über die letzten Fälle bekommen und gesammelt haben. Und da gebe ich das Mikrofon direkt mal ab an unseren Professor Gerhard Schmelz. Ich freue mich, hier zu sein. Sie selbst sind ja erst vor ein paar Tagen aus Thüringen wiedergekommen, wie ich eben erfahren habe.
Das stimmt, ja.
Wie passend zu unserer Staffel, ne?
Reiner Zufall, ich wusste es gar nicht.
Ja. Ist das natürlich alles noch ein bisschen frisch mit den Orten und so, ne? Das ist immer ganz gut.
Ja, vor allen Dingen, was Erfurt angeht. Mhm. Dann waren wir nochmal in Weimar drüben. Ja, das
schön. War schön, ja. Sehr schön.
Also Erfurt ist eine wunderschöne Stadt. Das muss man wirklich sagen.
Ja, ich möchte unsere Zuhörenden auch gerade noch mal ein bisschen neidisch machen. Das möchte ich kurz sagen. Wir sitzen nämlich gerade hier draußen in einer schönen, lauen, an einem Sommerabend. Die Sonne ist noch da, aber geht auch gleich unter. Es ist wirklich sehr schön. Und jetzt haben wir es hier gemütlich gemacht und werden noch die Fragen beantworten, die wir geschickt bekommen haben. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Und zwar kamen Fragen zum Beispiel zu dem Fall 49 der Crash Girls. Das war ja so ein bisschen länderübergreifend. Mhm. Und da hat Marlene gefragt, wie stimmt sich die Polizei heutzutage eigentlich ab, wenn Täter Landesgrenzen überschreiten? Ich denke da immer an die damalige Geiselnahme von Gladbeck, bei der die Kommunikation ja komplett schief ging. Wie sieht das heute aus?
Ja. Natürlich kann man die damalige Situation aus dem Jahr 1988 mit den heutigen Verhältnissen nicht mehr vergleichen. Das ist völlig klar. Die Polizei hat damals wirklich sehr, ich würde mal zurückhaltend formulieren, sehr problematisch reagiert. Es war auch länderübergreifend. Bei länderübergreifend muss man immer wissen, worüber man spricht. Sind es jetzt die Bundesländer, die überschritten werden, oder geht es tatsächlich in ein anderes Land? Und wir liegen ja in der Bundesrepublik Deutschland mittendrin. Das heißt, wir sind umgeben von EU-Ländern. Das ist ein erheblicher Vorteil. Länderübergreifend innerhalb der Bundesrepublik gibt es ja Vereinbarungen der Länder, so dass man dann bei Verfolgungsfahrten zum Beispiel überhaupt keine Probleme hat, dass man von Bundesland zu Bundesland verfolgen kann, das ist gar kein Problem. Es ist auch für uns hier in der Bundesrepublik Deutschland kein Problem, in ein anderes EU-Land Täter zu verfolgen. Man nennt das die sogenannte Nacheile. Und dann gibt es natürlich bestimmte Regelungen, wie lange man das machen darf. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn man zum Beispiel in die Niederlande, aber auch nach Polen verfolgt, dass man dann in ein anderes Hoheitsgebiet kommt. Mhm. Man kann also weiter verfolgen, muss aber, und da haben die Kolleginnen und Kollegen, die in den angrenzenden Bundesländern ihren Dienst tun, natürlich auch die Verbindung zu den Ländern, sodass man dort also in der Zwischenzeit sehr gut miteinander arbeitet und man bei so einem Fall rechtzeitig schon das benachbarte Land informiert, sodass man dann tatsächlich auch die zuständigen Beamtinnen und Beamten der jeweiligen Länder mit einbezieht, weil man selber natürlich in einem anderen Hoheitsgebiet nicht hoheitliche Aufgaben ausführen darf. Und deshalb werden dann solche Verfolgungen immer von den zuständigen Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Länder oder des jeweiligen Landes übernommen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Bundesländer bei uns schauen, gibt es da zum Beispiel eine einheitliche Software oder Datensatz, wenn ich da was eingebe, ich sag mal bei mir jetzt in NRW, dass ich dann sehe, dass vielleicht irgendwo anders in einem anderen Bundesland noch ein Vorgang offen ist, dass jemand gesucht wird oder ist das da so? Oder
wir haben seit Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten, tatsächlich ein übergreifendes Fahndungssystem. In dem Moment, wo wir in einem bestimmten Bundesland eine Fahndung eingeben, wird automatisch innerhalb Sekunden diese Fahndungsausschreibung übertragen ans Bundeskriminalamt. Die Polizei intern, wir nennen das INPOL. Und dieses INPOL-System setzt zeitnah die Fahndung um für die gesamte Bundesrepublik, in der Zwischenzeit übrigens auch für das Schengener Informationssystem in den gesamten EU-Bereich. Also das ist jetzt für die Fahndung kein Problem. Etwas problematischer sieht es bei Ermittlungsverfahren aus. Wir haben bestimmte Systeme, die auch bundesweit sind. Das ist kein Problem. Zum Beispiel die DNA-Analysedatei oder auch das AFIS-System für Fingerabdrückverfahren. Das ist kein Problem. Das ist tatsächlich, da kommen alle Daten aus allen 16 Bundesländern rein. Allerdings gibt es bei der Bearbeitung der einzelnen Fälle tatsächlich Probleme, sodass jetzt die Software in den einzelnen Ländern eigentlich bis heute inkompatibel ist. Und das ist ein Riesenproblem. Also wenn ich beispielsweise ein Ermittlungsverfahren habe und ich bearbeite das in Hessen mit einer bestimmten Software und möchte dann die gleiche Tätergruppe in Bayern oder in einem anderen Bundesland verfolgen, dann ist das Problem, dass man dort eine andere Software hat und jetzt kommt der Hammer, die nicht kompatibel sind.
Ja, super.
Das ist ein Riesenproblem. Man versucht das jetzt in der Zwischenzeit, teilweise ist es auch schon gelungen, dass man ein polizeiliches Informations- und Analysesystem, kurz PIAF genannt, aufgebaut hat, sodass man dann tatsächlich besser miteinander kommunizieren kann. Und es soll auch ein einheitliches Vorgangsbearbeitungssystem geben. Das Projekt heißt Polizei 2020. Und dieses Projekt wird tatsächlich dafür sorgen, dass künftig, und das ist auch meine Hoffnung, tatsächlich im gesamten digitalen Bereich man einfach noch besser, nicht nur in der Fahndung, sondern auch bei Ermittlungstätigkeiten und überhaupt gut miteinander kommunizieren kann.
Gibt es da schon eine Prognose? Könnte man sagen, oh, das wird vielleicht nächstes, übernächstes oder erst in 5 bis 10 Jahren
fertig? Also das bestimmt nicht. Von dem PIAF-System sind ungefähr 70% abgeschlossen, 80%. Okay. Ja, das wird kommen. Mit dem Vorgangsbearbeitungssystem und den anderen Systemen sieht es noch ein bisschen länger aus. Da will ich jetzt auch keine Prognose abgeben. Aber ich denke, dass die nächsten 2, 3 Jahre, das zumindest was PIAF angeht, dieses polizeiliche Informations- und Analysesystem, umgesetzt sein wird.
Was ja auch schon ein großer Schritt dann einfach ist. Ne?
Ein Riesenschritt, gerade wenn man bedenkt, für die bestimmte Meldung von bestimmten Straftaten, dass die tatsächlich dann bundesweit identisch eingegeben und abgefragt werden können, was bislang, also bis vor kurzem heißt 5, 6 Jahre, nicht möglich war.
Ja. Ah, sehr gut, das ist doch.
Das ist ein Fortschritt, keine Frage, ja, das ist so, ja.
Wir kommen zu einem etwas anderen Punkt aus dem gleichen Fall, und zwar sind dort ja die Mädels unter Drogenrausch quer durch die Gegend gefahren mit ihren Autos. Und deshalb möchte Caro wissen, ab wann die Polizei von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen könnte, um das Leben Dritter zu schützen. Ja, haben ja auch die Gesundheit anderer aufs Spiel gesetzt. Ne?
Die Frage ist eigentlich klar rechtlich zu beantworten. Es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die Notwehrhilfe. Das heißt, in einer Situation, wo eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben besteht, besteht nach dem Strafgesetzbuch auch die Möglichkeit, dass man eingreifen kann und tatsächlich auch intensiv den anderen schützen kann, sogar durch Tötung des anderen. Das ist der eine Fall. Das andere Fall ist, wenn man nicht repressiv in dieser Notwehrsituation, sondern präventiv Leute verfolgt, die beispielsweise Straftaten begangen haben, dann stellt sich die Frage auch nach dem Polizeirecht. Wann kann Polizei die Schusswaffe außerhalb der Notwehrkonstellation einsetzen? Und dort sind ja, Polizei ist ja bekanntermaßen Ländersache. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland 16 Länder, das bedeutet auch 16 unterschiedliche polizeiliche Gesetze. Und wir haben in Hessen zum Beispiel hier das HSOG. In jedem Bundesland gibt es ein anderes Recht, aber der Schusswaffengebrauch ist weitgehend identisch in allen Ländern geregelt. Wenn es also tatsächlich zu einer solchen Situation kommt, kommt, wo eine Gefahr, eine Lebensgefahr unmittelbar bevorsteht, kann man auch nach Polizeirecht die Schusswaffe als Polizeibeamter einsetzen. Das muss jetzt nichts mit einer Notwehrsituation zu tun haben. Es kann auch eine Fluchtsituation sein. Mhm. Es gibt verschiedene Einschränkungen, beispielsweise das Alter unter 14-Jährige muss man besonders prüfen, ob das noch möglich ist, ob eine Gefahr noch besteht, darüber hinaus andere zu schädigen. Also der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit spielt hier eine herausragende Rolle. Aber ja, die Polizei darf Schusswaffen auch, wenn sie das Beispiel Geiselnahme nehmen, dann reden wir von einem finalen Rettungsschuss, dass tatsächlich in dieser Situation, wo die Lebensgefahr für die Geisel besteht, die Polizei den finalen Rettungsschuss auch nach Polizeirecht durchführen darf.
Okay, ja.
Das ist jetzt, da kann man ganz Vorteil behalten.
Das glaube ich, das glaube ich.
Das ist jetzt nur das Wesentliche dazu, aber ja. Da gibt es noch weitaus interessantere Aspekte, ja.
Okay. Also, liebe Zuhörenden, wenn ihr da noch weitere Fragen zu habt, schickt sie uns gerne. Vielleicht können wir die an anderer Stelle nochmal irgendwo mit einbauen, nachfragen und kriegen da dann noch eine ausführliche Antwort zu.
Ich bemühe mich.
Gut, dann kommen wir schon zu Fall Nummer 50, Ärztin mit Goldkette erdrosselt. Das Landesgericht Erfurt hatte Marco W. ja wegen Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge, schwerem Raub mit Todesfolge und räuberischer Erpressung mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, aber nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Und hier hat ein Hörer ebenfalls eine Frage gestellt, und zwar die Dani. Die möchte gerne wissen, worin liegt denn der Unterschied zwischen der besonderen Schwere der Schuld und einer Sicherungsverwahrung? Und woran macht man das fest? Gibt es hier auch feste Kriterien wie bei den Mordmerkmalen?
Es gibt im gewissen Sinne tatsächlich bestimmte Kriterien. Also zunächst mal muss man sagen, die lebenslange Freiheitsstrafe ist ja dann höchstrichterlich schon vor Jahren eingegrenzt worden. Insofern, als nach 15 Jahren das Ganze noch überprüft werden kann und derjenige, der lebenslänglich die Strafe bekommen hat, auch tatsächlich nach 15 Jahren die erste Prüfung sich unterziehen kann und tatsächlich dann möglicherweise er nach 15 Jahren tatsächlich wieder auf freien Fuß kommt, unter Bewährung oder wie auch immer. Das ist bei der besonderen Schwere der Schuld etwas anderes. Die besondere Schwere der Schuld, die hat zu tun mit der Vorgehensweise des Täters, die besondere Brutalität, eine besondere psychiatrische Konstellation, die dann dazu führt, dass das Gericht sagt, nicht nur lebenslänglich, sondern hier liegt auch die besondere Schwere der Schuld vor. Was bedeutet, nach 15 Jahren hat diese Person überhaupt keine Chance, freizukommen, kann auch freikommen später, aber deutlich später, und es wird dann in einem jährlichen, zweijährlichen spätestens Abstand überprüft, ob er Möglichkeiten oder sie, je nachdem, Möglichkeiten hat, tatsächlich freizukommen. Hat überhaupt nichts zu tun mit der Sicherungsverwahrung. Die Sicherungsverwahrung ist eine ganz andere Baustelle. Die lebenslängliche Verurteilung und auch die besondere Schwere der Schuld sind Verurteilungen, repressive Verurteilungen. Du hast etwas begangen und du bekommst dafür eine Strafe. Das hat mit der Sicherungsverwahrung überhaupt nichts zu tun. Die Sicherungsverwahrung heißt, du hast etwas getan, aber du bist gefährlich. Du bist gefährlich für die Allgemeinheit und wir müssen die Allgemeinheit schützen vor dir. Und deshalb sprechen wir eine Sicherungsverwahrung aus, die ja gesetzlich klar geregelt ist. Und die wird natürlich auch immer überprüft, aber dann ist natürlich das höchste Urteil, was wir überhaupt haben, ist lebenslänglich, besondere Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung.
Okay.
Und bei diesem Urteil ist es sehr schwer, wieder auf freien Fuß zu kommen. Nicht ausgeschlossen, gilt übrigens auch für Jugendliche unter Umständen, ist nicht ausgeschlossen, aber das ist sehr schwer, auf freien Fuß zu kommen. Weil die Sicherungsverwahrung, insbesondere weil bestimmten Tätertypen, die ja auch psychiatrisch untersucht werden etc., tatsächlich ihr Leben lang, in wenigen Fällen Gott sei Dank, aber ihr Leben lang eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Und da sagt man, das geht nicht. Jetzt muss man diese Person einsperren, um die Allgemeinheit zu schützen. Das ist die Sicherungsverwahrung, das ist der Unterschied.
Und gibt es da auch so bestimmte Kriterien, wie so ein, ich sag mal, ein Katalog, wie wir das eben von den Mordmerkmalen kennen?
Bei der Sicherungsverwahrung heißt es ja eigentlich nur, das ist auch gesetzlich geregelt, dass eben die besondere Arbeitsweise, die besondere Grausamkeit, die besondere Brutalität zu bedenken ist. Das ist auch gesetzlich so im Strafrecht geregelt. Und wenn das Gericht sagt, das ist so brutal gewesen, jetzt mal um das Beispiel zu nennen, dann ist dann die besondere Schwere der Schuld möglich. Während die Sicherungsverwahrung, wie gesagt, eine ganz andere Ausgangsbasis hat. Da sagt man, du bist gefährlich. Du bist krank, du bist gefährlich, dich lassen wir nicht mehr auf die Menschheit los.
Ja.
Das ist die Sicherungsverwahrung.
Und das entscheiden ja dann noch andere Leute.
Ne? Das entscheidet das Gericht auch und es ist auch klar geregelt, es muss so in den 66er Paragraphen im Strafgesetzbuch sein, ist auch geregelt, unter welchen Bedingungen dann eine solche Sicherungsverwahrung möglich ist.
Okay. Dann
kommen wir schon zu Fall Nummer 51. Der Mann aus dem Park, Stefanie Drews. Das ist ein besonderer Fall, der die Gemüter auch in unserem Podcast bewegt hat. Die kleine Stefanie, die beim Spielen im Park in Weimar verschleppt und später umgebracht wird. Lange suchte man nach dem Täter und fand ihn schließlich nach 26 Jahren. Spät, aber man hat ihn gefunden.
Ja.
Dirk stellt dazu folgende Frage. Hallo, liebes mörderische Heimatteam. Hallo, Herr Professor Schmelz. Wer entscheidet innerhalb einer Behörde darüber, wer sich welchen Cold Case wieder vornimmt? Können einzelne Kollegen auch proaktiv tätig werden, wenn sie einfach Interesse an einem Fall haben?
Wir haben ja in der Zwischenzeit, soweit ich informiert bin, fast allen Bundesländern tatsächlich Cold Case Units, also Einheiten, die tatsächlich diese Cold Cases aufarbeiten auf Initiative der Sachbearbeitendienststellen. Ein solcher Fall, das sind ja meistens, so wie dieser Beispielsfall hier, sehr brutale Geschichten. Ein solcher Fall wird im Grunde genommen bis zur Aufklärung niemals aufgegeben. Ein Mord verjährt nie. Mhm. Und die Sachbearbeitendienststelle ist natürlich diejenige, auch der Sachbearbeiter, die SOKO, je nachdem, wie man das alles in der Bearbeitung organisiert hat, ist natürlich sehr daran interessiert, diese Straftat aufzuklären, wobei besondere Fälle dann ans Landeskriminalamt, an die Cold Case Unit übergeben wird. Mhm. Und selbstverständlich kann jeder, der dort mitmachen möchte, der eine Information hat, die dazu beiträgt, möglicherweise eine solche Straftat aufklären zu können, kann natürlich jeder sich mit dieser Sachbearbeitendienststelle, wo dieser Fall aktuell noch liegt oder bearbeitet wird, in Verbindung setzen, Hinweise geben und sagen, ich bin daran interessiert, dass der Fall auch aufgeklärt wird, ich möchte in irgendeiner Form mitarbeiten. Und da kann man sicherlich und ohne Probleme in einer Kommunikation dazu kommen, dass man tatsächlich diese Cold Case Unit oder die Sachbearbeitung oder die SOKO unterstützen kann. Okay. Und entschieden wird das normalerweise von den Dienststellen, von dem Präsidium, wo der Mordfall anfällt, wo die Sonderkommission gebildet wird und dann, wenn es ein solch schwieriger Fall ist, der dann über Jahre nicht aufgeklärt werden kann, dann ist es natürlich so, dass ein Sachbearbeiter das permanent verfolgt und dann man irgendwann sagt, okay, jetzt gibt es vielleicht neue Aspekte. Das war beispielsweise die Einführung der DNA-Analysedatei. Ja, ja. Die DNA-Analysedatei ist ja bundesweit erst Mitte der 90er Jahre eingeführt worden. Der Fall war hier wohl Anfang der 90er Jahre. Sodass man tatsächlich bei sehr, sehr vielen Cold Cases Gott sei Dank auf Spuren zurückgreifen konnte, die, obwohl man es noch gar nicht wusste damals, gesichert worden sind. Und die dann später in die DNA-Analysedatei eingegeben worden sind, weil später der Täter durch eine andere Straftat dort eben entsprechend eingegeben wurde. Ja. Und dann man ein Match hatte, einen Treffer hatte und dann man sagt, okay, das ist er ja. Und so ähnlich war es ja auch bei diesem Fall.
Gibt es bestimmte zeitliche Abstände, in denen die Cold Cases immer nochmal angeguckt werden, dass man sagt, okay, wir gucken uns jetzt die an, die sind jetzt irgendwie 15 Jahre alt und dann gucken wir uns wieder die an, die auch irgendwie in bestimmten Abständen schon liegen?
Also feste Vorschriften dazu gibt es nicht. Mhm. Oftmals hängt es daran, dass man konkrete Hinweise nochmal hat, man vielleicht auch nochmal nach einem Jahresrhythmus guckt oder nach zwei Jahresrhythmus. Es liegt an der Sachbearbeitendienststelle. Es hängt oft damit zusammen, dass man tatsächlich Interesse an der Aufklärung hat, und das kann man unterstellen, das haben sie alle, und dass man dann nach einer bestimmten Zeit, periodisch oftmals, dann sagt, okay, wir müssen jetzt mal das Ganze überprüfen. Und was auch sehr zielführend ist, und das ist der Sinn einer solchen Cold Cases Unit bei einem Landeskriminalamt, dass man eben tatsächlich auch von außen, als außenstehende Organisationseinheit einen solchen Fall mal betrachtet. Mhm. Also eine ganz andere Perspektive reinbringt und einen ganz anderen Blickwinkel reinbringt, und der führt dann dazu, dass man tatsächlich neue Aspekte erkennt und neue Spuren dann möglicherweise nochmal anpackt und dann die Auswertung hat, Auswertungsmöglichkeiten auch hat, die man früher nicht hatte. Das ist schon ein wichtiger Punkt.
Ja. Zum nächsten Fall haben wir direkt einige Fragen. Und zwar die tödliche Skatrunde. Auch hier gab es Fragen zu den Verhörmethoden der Polizei, die ja in diesem Fall mit Camembert und Vita-Cola den Verdächtigen zum Reden brachten. Frage. Hi, ich bin Jule und habe eine Frage an Professor Schmelz. Haben Sie mal von ähnlichen Verhörmethoden gehört oder sogar selbst angewandt?
Man kann über diese Vernehmungsproblematik, die hier angesprochen wird, eine ganze Vorlesung halten. Das ist wirklich ein sehr komplexer Themenbereich. Aber man muss sagen, es gibt klare Regeln. Ja, ich selber bin Gott sei Dank nie in der Situation gewesen, dass ich jemand dort bedroht habe oder sonst was gemacht habe, um eine Aussage zu bekommen. Aber es ist natürlich auch klar, dass man sagt, okay, ich kenne es aus Vernehmungen, wo beispielsweise ein Raucher sitzt. Da sagt er, jetzt möchte ich einen rauchen, sonst sage ich nichts mehr. Ja, warum soll er nicht rauchen? Heute auf der Dienststelle zu rauchen, ist ein Problem. Ja, das ist ein Thema. Aber ich mache es nicht um. Jetzt eine Aussage zu bekommen, das ist entscheidend. Bei uns ist klar geregelt, in anderen Ländern, USA zum Beispiel, ist es ein bisschen anders, aber bei uns ist klar geregelt, wir haben die Vorschrift der verbotenen Vernehmungsmethoden und in § 136a in der Strafprozessordnung ist es klar geregelt, dass man weder eine Bedrohung noch ein Versprechen noch sonst eine Täuschung aussprechen darf, um irgendeine Aussage zu bekommen. Es geht um die Wahrheitsfindung. Das ist das Entscheidende. Und da hängt natürlich ab, wie viele Spuren, welche Möglichkeiten habe ich da, welche Beweismöglichkeiten habe ich und welche Vorhalten kann ich machen. Das ist völlig klar. Und daran hängt natürlich auch die Vernehmung ab von. Und das ist klar. Aber natürlich gibt es, und das ist mir auch in meiner Praxis durchaus bekannt geworden, gibt es natürlich auch Kollegen, die diese Grenzen manchmal überschreiten. Und das ist ein Problem, weil wenn eine solche Aussage in der Vernehmung gemacht wird, und es ist eine Täuschung erfolgt oder eine Bedrohung erfolgt oder was weiß ich erfolgt, darf diese Vernehmung vor Gericht nicht verwertet werden, selbst wenn es ein Geständnis wäre. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Also unsere Polizeibeamten, Polizeibeamte werden wirklich jetzt sehr intensiv darauf aufmerksam gemacht, dass man auch diesen 136a um Gottes Willen beachtet. Man muss unterscheiden zwischen einer Täuschung und der kriminalistischen List. Ich muss in einer Vernehmung nicht alles sagen, was ich weiß. Aber ich darf nicht bewusst täuschen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und das ist klar geregelt. Und von daher gesehen ist es wichtig, dass man sich dran hält, weil ansonsten das Beweismittel der Vernehmung verloren geht.
Gab es denn in Ihrer Karriere bisher auch schon irgendwelche skurrilen Anfragen? Also jetzt nicht nur nach, ich weiß nicht, einem Erfrischungsgetränk oder einer Zigarette, sondern ja, so ein bisschen was Skurriles?
Ich kann mich an eine Vernehmung erinnern, auch in einem Mordfall, wo ein Kollege gesagt hat, ja, es ist jetzt so, dass wir das Haus durchsuchen, wir suchen dann Spuren dort, weil wir davon ausgehen, du bist der Täter, so sinngemäß betrachtet, schon ein paar Jahre her. Und wir gehen dann so vor, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Und diese Aussage, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, hat tatsächlich das spätere Gericht, zwar Landgericht, tatsächlich verworfen, hat gesagt, das war eine Androhung, die tatsächlich dazu geführt hat, dass der möglicherweise Aussage gemacht hat, also ist das unrechtmäßig. Das ist mir noch sehr präsent, ja.
Okay. Ja, das schließt schon fast die nächste Frage ein. Ich lese sie trotzdem mal vor. Imre fragt, wie weit dürfen Beamte beim Verhör vorgehen, ohne dass es vor Gericht nachteilig ausgelegt wird? Stichwort Gefgen und die Verhörtechniken des Kriminalhauptkommissars Ortwin Ennigkeit.
Ja, ich kenne den Herrn Ennigkeit. Okay. Ich habe mit ihm früher vor etlichen Jahren zusammengearbeitet im Rauschgift und ich kenne auch den damaligen Leiter der Kriminalpolizei in Frankfurt, der Daschner. Und ja, das war eine schwierige Situation, weil man in dieser Situation davon ausgegangen ist, wenn jetzt Gefgen den sagt, wo der Junge ist, dann retten wir das Leben. Und das war die Intention der Kollegen. Und deshalb ist eine Androhung erfolgt, die später das Gericht klipp und klar verworfen hat. Der Kollege Daschner, ich glaube, Ennigkeit auch, sind auch verurteilt worden dafür, weil das schlichtweg nicht rechtlich ist. Bei uns gibt es keine Folter, bei uns gibt es keine Androhung. Das geht so leider nicht. Und da kommt natürlich, das ist kein Einzelfall. Ich kenne ein paar Fälle, wo die Kollegen natürlich in Schwitzen gekommen sind, ganz einfach deshalb, weil sie sagen, wenn der jetzt was sagt, wo er das Kind versteckt hat, in welcher Kiste, möglicherweise lebt es ja noch, dann können wir ein Leben retten, dieses Kindes oder dieser Person. Das muss man dann wissen.
Ja, aber sollte das nicht Priorität sein? Es ist natürlich die Frage, wie weit kann man da gehen, wie weit sollte man gehen? Oder nimmt man dann vielleicht auch mal was in Kauf, was ja gegen einen selber schießt, um ein Leben zu retten?
Das ist völlig klar. Ja, es gab auch mal Taktiken, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir vielleicht mal den Vater des Kindes mal mit dem in Konflikt bringen oder den mal zusammenbringen. Das ist alles mindestens hart an der Grenze, wenn nicht illegal. Das ist ein großes Problem. Wir müssen uns wir müssen uns damit abfinden, dass solche Vorgehensweisen schlichtweg ungesetzlich sind. Das ist das Problem. Mhm. Und das war auch das Problem im Fall Gefgen, dass tatsächlich es nicht möglich war, durch eine Androhung eines empfindlichen Übels sozusagen dort eine Aussage zu bekommen. Es ist vielleicht schade, ich weiß nicht, wie dann möglicherweise ein Bundesverfassungsgericht dazu entschieden hätte, wenn man gesagt hätte, okay, das hat jetzt ein Leben gerettet. Aber es gibt ja andere Beispiele auch dazu, ja. Mir fällt jetzt das Beispiel dazu ein, wenn jetzt ein terroristisches Flugzeug besetzt mit 300 Leute ein Stadion anpeilt, wo 50.000 Leute drin sitzen. Und jetzt die Entscheidung getroffen wird, schießen wir das Flugzeug ab oder warten wir, bis das Flugzeug in den Raum eingeschlagen ist.
Ja.
Und da hat, ist klar das Bundesverfassungsgericht entschieden, wir dürfen das Flugzeug nicht abschießen.
Ja.
Da muss sich jeder natürlich, das ist irgendwie gegen eine Natur, aber ein Leben gegen ein anderes Leben 1:1 abzuwägen, geht halt rechtlich auf keinen Fall und moralisch und insgesamt muss man
ja, halt sagen, moralisch, ist eine andere ist das Baustelle. Natürlich
schwierig. Es ist unglaublich schwierig. Man kann auch die Leute verstehen, das sind ja auch alles nur Menschen, die dann möglicherweise selbst Kinder haben. Ja, mir ging es immer
die Entscheidung möchte, glaube ich, keiner treffen.
Definitiv.
Müssen.
Und das ist wirklich schwierig. Man kann es durchaus nachvollziehen. Ja, und die Kollegen hatten ja damals die große Sympathie, weil jeder wusste, die wollten das Leben retten. Hm. Und das ist aber leider bei uns so nicht möglich. Also möglich, aber nicht ja. gesetzlich nicht ja. in Ordnung. Das ist das Problem. Ja.
Konstanze möchte wissen, und zwar eine Frage, die sich auch schon ein bisschen auf einen Fall eben nochmal, finde ich, mit konzentriert. Gab es in der BRD auch interne Informationsblätter innerhalb der unterschiedlichen Polizeibehörden oder etwas Ähnliches? Welche Vorteile hätte ein zentrales Ermittlungssystem wie einst in der DDR?
Ja, das ist indirekt schon angesprochen worden. Wir haben ja 16 Polizeiländer, wenn Sie so wollen, und mit 16 unterschiedlichen Hinweisen. Allerdings werden ja auch länderübergreifende Besprechungen durchgeführt, wo man sowas kooperiert, wo man koordiniert. Das ist möglich. Natürlich gibt es auch auf den Dienststellen teilweise in Hessen bei den 7 Flächenpräsidien eigene Arbeitsblätter, die sich teilweise etwas unterscheiden. Ja.
Was heißt 7 Flächenpräsidien?
Wir haben in Hessen jetzt 7 Flächenpräsidien. Und zwar heißt das, das Land Hessen ist in 7 Polizeipräsidien gegliedert. Das ist Nordhessen, das Osthessen, das Mittelhessen, das Südhessen, Südosthessen, Frankfurt und hier Westhessen.
Okay.
So, das sind die Präsidien.
Ah, ja.
Und die sind direkt dem Ministerium unterstellt. Das ist in der Zwischenzeit in Rheinland-Pfalz ähnlich und in Baden-Württemberg sowieso. Und in meisten Bundesländern auch so, dass man tatsächlich eine solche Organisation wählt. Und in den Präsidien wird das dementsprechend dann geregelt, sodass man dann sich natürlich austauscht mit anderen. Welches Arbeitsplatz entsteht man? Es gibt dann im Bereich der gravierenden Kriminalität, organisierten Kriminalität, Bandenkriminalität, auch natürlich auf der Ebene des Bundes, unter Leitung des Bundeskriminalamtes entsprechende Koordinationsbesprechungen, wo dann bestimmte Länder bestimmte Aufträge bekommen, sich um bestimmte Sorgen, sage ich jetzt mal, bestimmte Straftaten zu kümmern. Das gibt es. Und da wird man versuchen, das einheitlich zu machen. Ich bin sehr optimistisch, dass man das in Zukunft, wenn dieses vorhin angesprochene PIOF-System und die gesamte Bearbeitung, Vorgangsbearbeitungssysteme angepasst sind, dass man dann tatsächlich einheitliche Bearbeitungsmöglichkeiten hat. Denn es ist wichtig, dass man tatsächlich insbesondere in den Ländern der übergreifenden Kriminalität, wie vorhin schon angesprochen, einheitliche Vorgehensweise hat, die auch kompatibel sind. Ja. Und dieser alte Grundsatz in der EDV, dass man sagt, einmal erfassen und mehrfach nutzen, das müsste man in der Polizei dann bei diesen Informationssystemen auch umsetzen.
Ja, ist Wahnsinn. Ne? Es gibt schon so viel Digitalisierung und Fortschritt. Und
ja. Aber wir sind auf einem guten Weg.
Einfache Sachen, die noch nicht so richtig funktionieren.
Noch nicht so richtig, aber wir sind auf einem guten Weg. Da bin ich wirklich sicher.
Das ist gut. Das ist eine sehr, sehr gute Prognose. Ja. Dann kommen wir, glaube ich, sogar schon zum nächsten Fall. Genau. Und zwar ist das auch der letzte Fall, den wir heute besprechen. Da haben wir aber auch ein paar Fragen zu. Und zwar der Fall 53, das Böse in mir. Wenn ich vorhin sagte, dass sich bei dem Fall von Stefanie Drews schon die Gemüter erhitzten, dann gilt das erst recht für die Folge 53, dem Mord an der 6-jährigen Jessica. Dazu haben wir sehr viele Rückmeldungen bekommen, meistens allerdings keine Fragen, sondern Unverständnis darüber, wie ein mehrfach wegen Kindesmisshandlung vorbestrafter Täter sich wieder Kindern nähern kann, ohne dass die Kinder oder die Eltern in dem Mehrfamilienhaus davon wissen. Vielleicht erstmal eine allgemeine Frage dazu. Herr Schmelz, wie sehen Sie das als Privatperson und wie unterscheidet sich diese Meinung zu Ihrer beruflichen Haltung?
Also ich werde natürlich schlecht jetzt meine private Situation hier, ich selber bin Vater von Kindern und wenn ich mir einfach nur vorstelle, dass meine Tochter der zwischenzeitlich ein bisschen älter ist, aber mit 6 Jahren verschwunden wäre, umgebracht worden wäre, ich glaube, dann hätte ich auch enorme Probleme damit bekommen. Mhm. Da gibt's gar keine Frage. Und was ich dann gemacht hätte, ist eine andere Baustelle. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Aber das Problem ist ja tiefgreifender. Es ist ja zum Beispiel anders als in den USA. Dort hat man diese Triebtäter, die man im Internet ablesen kann. Die kann man genau nachverfolgen, wo sie sind, wo sie sich aufhalten und kann man überprüfen, welche Gefahr sie möglicherweise darstellen. Das geht bei uns, insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen, nicht. Ja, wir können diese Täter so nicht, offenkundig dann behandeln, weil wir sagen, okay, das würde die Resozialisierung oder was auch immer gefährden. Das ist ein großes Problem. Allerdings haben wir Rückfalltäter. Und das ist ein großes Problem. Und diese Täter, die müssen insbesondere, das ist das, was ich seit Jahren sage, von den sachbearbeitenden Stellen, wo die tatsächlich aufgetreten sind, müssen die behandelt werden, verfolgt werden und müssen tatsächlich auch gemeldet werden, damit bekannt ist, ob sich ein solcher Täter in meinem Zuständigkeitsbereich aufhält. Mhm. Und wenn der möglicherweise wechselt, muss das der anderen Dienststelle mitgeteilt werden, damit dort bekannt ist und entsprechend auch präventive Maßnahmen durchgeführt werden können, um letztendlich Kinder in diesem Fall zu schützen. Und ich glaube, dass bei uns aufgrund dieser Verfahrensweise, insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen heraus, es schwierig sein wird, da eine grundsätzliche Problemlösung zu finden.
Ich denke, das ist ja eigentlich schon mal...
Mach mir Sorgen.
Ja, aber also das klingt ja eigentlich schon mal nach einem guten Ansatz, dass wenigstens die Polizeibehörden wissen, wer wo ist.
Ich bin sogar der Meinung, dass die Polizeibehörden das weitergeben sollten oder können sollten, und dass die rechtlichen Grundlagen dafür gemacht werden müssen.
Das wäre ja wenigstens schon mal ein Anfang, denn es ist ja schon auch schwierig, wenn man eben zum Beispiel nach Amerika guckt, wo man das ja wirklich einsehen kann.
Ja.
Ich meine, eine solche Person hat ja gar keine Chance mehr auf Rehabilitation und steht ständig am Pranger. Ja. Das ist ja eigentlich
schwierig.
Das ist ja eine lebenslange Strafe auch.
Stigmatisierung, schon, absolut, definitiv. Dem kann man
denn
vorbeugen.
Es gibt mit Sicherheit auch einige, ich möchte das jetzt nicht schönreden, aber es gibt mit Sicherheit auch einige, die nicht rückfällig werden und wirklich an sich gearbeitet haben.
Keine Frage.
Ich meine, es sind ja auch sehr, sehr unterschiedliche Fälle, gerade wenn es Wiederholungstäter sind, ist das natürlich heftig. Und wenn man dann nicht weiß, dass jemand bei sich in der Gegend wohnt und man Kinder hat.
Also ich finde, die Sachbearbeitendienststellen, die haben dort eine große Verantwortung. Das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja, die kriegen ja auch eine Mitteilung, wenn die Leute entlassen werden.
Mhm.
Und das müsste man eben entsprechend wirklich verfolgen. Und man müsste das auch entsprechend einstellen. Mhm. Man kann ja auch bei uns, wir haben ja polizeiliche Informationssysteme, wo die Täter drinstehen mit bestimmten Highlights, mit bestimmter Beschreibung, zum Beispiel als Sexualtäter. Und man kann durchaus auch die Aufenthaltsorte etc. mit einbringen. Und ich finde, man muss dort tatsächlich aktiver reagieren, dass man tatsächlich sagt, okay, wir wissen, hier gibt's gefährliche Leute. Wir wollen das jetzt nicht oder dürfen es jetzt nicht publizieren, aber wir müssen darauf achten, dass die nicht irgendwie wieder in Erscheinung treten, präventive Maßnahmen ergreifen. Das müssen wir als Sachbearbeitendienststelle umsetzen. Mhm. Mit Korrespondenz, beispielsweise mit Kommunikation mit anderen Dienststellen, Behörden, Opferschutzvereinen etc. pp., dass man teilweise auch tatsächlich, wenn ich weiß, eine solche gefährliche Person, die möglicherweise wirklich eine Gefahr dasteht, dass man die nicht aus den Augen verliert.
Ja.
Und dass man auch sagt, okay, da fahren wir vielleicht mal vorbei, also um es mal leicht zu formulieren, um präventiv zu zeigen, wir wissen, was da ist. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, der ist sehr wichtig, dass man einfach weiß, man kümmert sich drum. Man hat Sorge, dass der wieder rückfällig wird und man schützt beispielsweise Kinder.
Was es ja schon gibt, auf jeden Fall in NRW, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich weiß nicht, ob das auch deutschlandweit gilt, ist ja schon so ein Kinder-Jugendschutz, und zwar, wenn es zum Beispiel um ehrenamtliche Arbeiten geht, dass sobald man mit Kindern oder Jugendlichen unter 18 zusammenarbeitet, ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen muss, dem Arbeitgeber oder der übergeordneten Stelle, dass man wenigstens in diesen Bereichen schon mal ein bisschen drauf gucken kann.
Ja, bei den Freiberuflern weiß ich nicht, also im Jugendbereich, bei Jugendämtern etc. sicherlich ja.
Also ich weiß das auch, ich habe ja auch in einem Sportverein eine Zeit lang gearbeitet, da war das auch als festangestellte Person und auch...
Wer war der Arbeitgeber?
Das war ein Verein in dem Fall.
NGO, also nicht...
Nicht kommerziell.
Okay.
Genau. Aber, ja, genau.
Aber auch keine Behörde?
Nein.
Verein? Und da muss man Führungszeugnis vorlegen.
Sobald wir mit unter 18-Jährigen gearbeitet haben, ja.
Das ist mir in Hessen zum Beispiel nicht bekannt.
Ah, okay. Also bei uns in NRW ist es relativ strikt.
Müsste man mal überprüfen, ja. Das ist interessant. Mhm.
Also mein Bruder ist ja auch bei der Feuerwehr.
Ist eine Anregung.
Ja.
Natürlich.
Das hatte ich ja in einem anderen Fall schon mal erzählt. Und er ist da eben auch für die Jugendarbeit mit zuständig. Mhm. Und da weiß ich auch, dass alle Betreuenden, die mit den Kindern zusammenarbeiten, auch eben ein polizeiliches Führungszeugnis vorzeigen müssen.
Sehr interessant.
Ja.
Kann ich für Hessen nicht bestätigen, weil ich nicht weiß.
Dann, ja, eine anschließende Frage noch dazu. Wie frustrierend ist es denn für Polizeibeamte, wenn sie immer wieder den gleichen Mann festnehmen müssen, der für solche Taten verantwortlich ist? Oder natürlich auch eine Frau?
Ja, das ist, meistens sind es ja Männer, muss man ja schon sagen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, ungefähr 80-20 ist das Verhältnis. Aber es ist schon schwierig. Aber es gilt auch nicht nur für solche Taten, es gilt allgemein. Ja, ich kenne es aus dem Rauschgiftbereich zum Beispiel, dass Dealer quasi wieder auf freien Fuß kommen und rausgehen, zeigen den Stinkefinger, Entschuldigung, und sagen, okay, bis zum nächsten Mal. Und das ist schon gravierend. Ja. Und viele Dinge in der mittleren Kriminalität werden dann also auch dann eingestellt und es kommt zu keinen Ergebnissen. Bei den Jugendlichen ist es auch so, da dauert es manchmal 2-3 Jahre, bis überhaupt ein Urteil kommt. Da haben die Zwischenzeit Serienstraftaten begangen. Also das ist frustrierend, da gibt es gar keine Frage. Aber man muss sich als, man muss halt als Polizeibeamter und als Polizeibeamtin schon ein bisschen professionell arbeiten. Und man muss es wissen. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass die Lage halt nun mal so ist, wie sie ist. Mhm. Und wenn ich mich nicht auf so eine Situation einstelle und dann Hass oder sonst was entwickle, dann laufe ich unter Umständen Gefahr, falsch zu reagieren. Und deshalb kann ich nur empfehlen, mal zu reflektieren, das auf keinen Fall, wie in anderen Fällen, auch nicht persönlich zu nehmen, was schwierig ist in manchen Situationen, ich weiß es, aber dass man es versucht, nicht persönlich zu nehmen, sich austauscht. Wir haben ja heute Gott sei Dank auch die Möglichkeit, mit solchen Konfrontationssituationen umzugehen. Wir haben heute tatsächlich psychologischen Dienst, ja, wo ich sage, hier, ich habe ein Problem, möglich, und das geht. Also als ich zur Polizei gegangen bin, da hat ein indigener Mensch noch keine Schmerzen gekannt, ja, da ging es durch. Aber heute ist das Gott sei Dank anders. Heute kann man sich an solche psychologischen Dienste wenden, man kriegt auch Hilfe dort und das ist wichtig. Mhm. Das gilt jetzt nicht nur für so eine Situation, das gilt allgemein. Und deshalb halte ich es für ganz, 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 ganz wichtig, dass man dort professionell reagiert und es nicht persönlich nimmt und sagt, okay, vielleicht klappt es ja das nächste Mal. So, ich weiß, dass das unglaublich schwierig ist, das weiß ich. Ja. Ja. Aber ich konnte da einigermaßen, Gott sei Dank, damit umgehen. Ich habe es nie persönlich genommen, aber ich würde es jedem Kollegen und jeder Kollegin wünschen, dass es ihnen genauso geht. Weil es bringt unterm Strich nichts. Das muss man auch sagen. Ja. Es bringt Frust, klar, aber es bringt uns in der Arbeit und auch persönlich bringt uns das nicht weiter, wenn man da so frustriert ist.
Dann habe ich noch eine Frage zu dem Fall. Wie geht man bei einem Verhör mit solchen Tätern vor, um Informationen zu erhalten? Wie geht man taktisch am besten vor? Beziehungsweise solche Leute wollen ja vielleicht sogar gerne erzählen, weil sie ein gestörtes Denken haben. Oder sie wollen ja, glaube ich, auch manchmal ein bisschen provozieren und eben auch mit diesen Emotionen spielen,
es gibt,
um sie dann auf der anderen Seite auch ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ne?
Es gibt bei der Vernehmung nichts, was es nicht gibt, beim Gegenüber. Und das gilt auch für die Vernehmungsbeamtinnen und Beamte. Es gibt herausragende Leute, Kolleginnen und Kollegen, die wirklich mit jedem professionelle Vernehmung durchführen können, die wirklich auch die entsprechenden Ergebnisse erzielen. Da gibt es andere, die überhaupt nicht mehr klarkommen, teilweise das persönlich nehmen. Wir sind Menschen. Und da muss man halt in einer Dienststelle mal gucken. Es gibt ja auch extra Ausbildung und Fortbildungskonstellationen, wo man Vernehmungstaktiken erlernen kann. Und das Interessante bei der Vernehmung ist, dass im Grunde genommen jede Vernehmung, weil der Mensch eben immer anders ist, jede Vernehmung anders ist. Und ich orientiere mich, es gibt Grundsätze, ja, dass man vielleicht erstmal sich bekannt macht, dass man möglicherweise erstmal vertraut wird, dass man mal merkt, okay, das ist die normale Reaktion, das ist jetzt eine andere Reaktion, da merkt man schon, da stimmt vielleicht irgendwas nicht, etc. Ja, es gibt bestimmte taktische Grundsätze. Die umzusetzen in der konkreten Vernehmung ist halt die Kunst eines professionell guten Vernehmers oder Vernehmerin. Das ist eben das Entscheidende dabei, ja. Und das ist durchaus eine Herausforderung und das scheint mir tatsächlich auch personengebunden zu sein. Es gibt tatsächlich Personen, Kolleginnen und Kollegen, die herausragend geeignet sind für Vernehmungen, es gibt welche nicht. Aber es geht ja hier um besondere Personen auch. Zu erkennen, welche Richtung geht's jetzt eigentlich?
Ja.
Da muss ich vielleicht auch ein bisschen Erfahrung mit Vernehmungen haben. Da muss ich vielleicht auch bestimmte Situationen mal kennengelernt haben, um jetzt die Entwicklung dieser Vernehmung einigermaßen noch koordinieren zu können. Weil ich will ja ein Ergebnis erreichen. Das Ergebnis kann nur sein, ich möchte die Wahrheit über diesen Fall erkennen. Das kann es nur sein. Ich möchte jetzt nicht vorrangig ein Geständnis. Klar, wenn es die Wahrheit ist, gerne. Ja, keine Frage. Aber ich möchte tatsächlich die Wahrheit hören und ich möchte auch, wenn jemand gerne von sich aus dort was erzählen möchte, dann lasse ich ihn erzählen. Ja, wir haben unterschiedliche Methoden und Techniken, wo beispielsweise auch eine Technik sagt, dass man erstmal die Person sich vertraut macht, dass man erstmal sie erzählen lässt. Alles erzählen lässt und sich langsam dann auf die Punkte, auf der trichterförmigen Befragungsstrategie, sage ich jetzt mal, auf mehrere Punkte konzentriert, auf wesentliche Punkte. Und dann verändert sich eine Person unter Umständen in der Verhaltensweise. Und daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen und entsprechend in bestimmte Situationen in eine bestimmte Richtung weiter zu verfolgen, das macht halt einen guten Vernehmungsbeamten oder Vernehmungsbeamtin aus. Das ist halt so. Es ist herausragend wichtig, sich taktisch damit auszukennen, das ist eine ganz klare Voraussetzung, aber es ist auch wichtig, persönlich dafür geeignet zu sein.
Ja, das
glaube ich. Aber es ist hochinteressant, da gibt es gar keine Frage. Es ist hochinteressant, weil wenn man an Menschen interessiert ist und das an dem Verhalten von Menschen interessiert ist und man erkennt ja auch in der Vernehmung nicht nur die verbalen, sondern auch die nonverbalen Reaktionen, die eine große Rolle spielen, die man unter Umständen auch falsch interpretiert, wenn man nicht aufpasst. Ja, aber das ist alles eine sehr interessante Konstellation, wenn man einen entsprechenden Fall hat, eine entsprechende Vernehmungssituation hat. Und deshalb dauern manche Vernehmungen Tage, ja, in bestimmten Situationen. Ja, ohne dass man jetzt irgendwie unrechtmäßig sich verhält, sondern weil man tatsächlich permanent neue Informationen bekommt. Ja, man muss tatsächlich sich ein bisschen distanzieren, obwohl man bei der Distanz den Menschen gegenüber, egal was er gemacht hat, nicht vergessen darf. Das ist manchmal nicht einfach, wie wir schon vorhin gehört haben.
Das stimmt.
Das ist manchmal nicht einfach.
Professor Schmelz, ich bedanke mich für diese wunderschöne atmosphärische Aufnahme heute Abend. Das war wieder sehr, sehr informativ. Ich habe viel gelernt. Und eine letzte und wichtige Frage habe ich noch. Sehen wir uns denn bei den Live-Shows im Januar?
Ja, Januar ist noch ein bisschen hin, aber ich denke, das wird kein Problem.
Sehr schön. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Es war immer sehr interessant. Ich habe sogar Studenten von mir getroffen teilweise. Ah, ja. War ja über 30 Jahre jetzt dort an der Hochschule. Mache auch jetzt noch, obwohl ich pensioniert bin, meine Vorlesungen. Habe ich auch dieses Jahr noch vor. Ab nächstes Jahr weiß ich noch nicht. Aber es macht mir einen Riesenspaß. Und ich freue mich, wenn ich auch mal Leute dort sehe, die ich als Studenten kennengelernt habe. Und die jetzt im Polizeidienst sind. Ach, und immer auch Beispielsfälle erzählen.
Ah,
interessante
sehr gut.
Fälle.
Ja, meldet euch auch mal bei uns. Also vielleicht können wir da auch nochmal einen Kontakt herstellen.
Ja, warum nicht?
Wunderschön. Dann verabschiede ich mich auch bei euch, liebe Hörerinnen, Hörer, liebe Nachbarschaft. Wir hören uns in der nächsten Staffel wieder. Bis dann.